Wir haben in den letzten Wochen darüber nachgedacht, wie unser Christsein wieder lebendiger werden kann. Wie unser Glaubensleben eine neue Qualität bekommt. Und Birgit hat darüber gesprochen, was dazu helfen könnte, dass unser Christsein nicht langweilig wird. Es ist auf der einen Seite ja gut, wenn man Gewohnheiten entwickelt und auch zum Beispiel Bibellesen einübt oder beten oder auch den Gottesdienstbesuch regelmäßig. Gewohnheiten sind gut, aber manchmal ist es so, dass sie uns auch abstumpfen lassen. Und in dem Fall ist es wichtig, dass wir diese Gewohnheiten wieder mit Leben füllen. Und die Frage, die sich uns in dem Zusammenhang immer mal wieder stellt in unserem Leben, ist, ob unser Leben mit Gott noch erfüllend ist oder ist es Routine? Ist das Ganze noch ein Abenteuer? Sind wir noch hellwach oder lassen wir uns irgendwo einlullen, indem wir die gleichen Dinge immer wieder tun und denken, ja, das sind alles nur Traditionen. Wie sieht es mit meinem Glaubensleben aus? Warum zum Beispiel gehen wir in den Gottesdienst? Gehen wir aus Gewohnheit dahin oder weil wir da andere treffen oder weil wir tatsächlich uns davon versprechen, Gott zu begegnen? Und ich möchte heute Morgen über zwei Elemente des Gottesdienstes sprechen, die ganz schnell zur Routine werden können. Das ist einmal die Anbetung und das andere ist das Abendmahl. Ich fange mit der Anbetung an. Jetzt ist es so, dass hier jeden Sonntag eine Band spielt. Wir singen gemeinsam Lieder und über den Beamer sehen wir die Folien. Das sind erstmal die Fakten. Aber warum machen wir das? Was hat das Ganze mit Gott zu tun? Warum beten wir ihn mit Liedern überhaupt an? Und ich möchte euch heute Morgen hineinnehmen in dieses Herz der Anbetung. Und dieses Herz der Anbetung ist mehr als nur ein Absingen von Liedern. Anbetung ist übrigens Teil unserer Vineyard-Geschichte. John Wimber ist ja der Gründer der Vineyard-Bewegung und der war ein recht erfolgreicher Musiker, bevor er eine Begegnung mit Jesus hatte. Und daraufhin hat er ja beschlossen, sein ganzes Leben umzukrempeln. Und vorher war er bei den Righteous Brothers, so wie ich das nachgelesen habe. Und auf unserer Homepage kann man die Geschichte der Vineyard-Bewegung nachlesen. Ich habe da etwas gefunden, was ich euch zitieren möchte. Die Vineyard-Bewegung begann im Jahr 1976 als Carol Wimber, die mit ihrem Mann John in Kalifornien lebte, ihre inhaltslose Religiosität und festgefahrenen Überzeugungen erkannte. Sie begann, sich nach Gottes Gegenwart in ihrem Alltag zu sehnen und Gott zu suchen. Nach Wochen des Rückzugs, in denen sie zu Gott um Erbarmen, Vergebung und Veränderung betete, fand sie bald andere Menschen, mit denen sie zusammen anfing, Gott anzubeten und Jesus nachzufolgen. Gott gab Carol die Vision, dass aus dieser unbedeutend scheinenden Gruppe von Menschen eines Tages eine große Gemeinde hervorgehen würde. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel. Wenn wir uns festgefahren haben in leeren Traditionen oder wenn unser Glaubensleben inhaltslos geworden ist, dann ist es einfach gut, nochmal zurückzugehen und einfach nur Gott anzubeten. Um seiner selbst willen, weil er Gott ist. Und mit dem Wunsch, ihm zu begegnen. In Markus 12, Vers 30 steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen und ganzer Seele mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Anbetung, das bedeutet, sich zu den Füßen von Jesus hinzuwerfen und sich ihm ganz auszuliefern, mit allem, was ich bin und habe, mit meinem ganzen Herzen, mit meinem ganzen Verstand, mit aller meiner Kraft. Das ist dieses Herz der Anbetung. Und hier stellt sich die Frage, wie sieht das mit dem Gefühlsleben aus? Manchmal ist es ja nicht so ganz einfach, Gott auch an das Gefühlsleben ranzulassen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir selbst fällt das nicht immer leicht. Wenn ich traurig bin oder wenn ich Schmerzen habe, dann verkrieche ich mich lieber und ich komme erst dann wieder aus meiner Deckung raus, wenn alles wieder okay ist. Und ich mache die Dinge lieber mit mir selbst ab. Ich bin so gestrickt und ich habe sehr lange gebraucht in meinem Leben, um überhaupt Schmerz vor anderen Menschen oder auch vor Gott zulassen zu können. Manchmal fällt mir das auch immer noch schwer. Ich muss da immer wieder ran und mich öffnen. Jetzt hatten wir vor einigen Monaten an meiner Arbeitsstelle eine Situation, die wirklich traumatisch war. Und in der Situation habe ich alles geregelt. Ich war wie ein Fels in der Brandung. Ich habe den Notfallseelsorgern gesagt, was zu machen ist. Und das war irgendwo, ich war die Ruhe selbst. Und irgendwann kam auf einmal, hat jemand gesagt von meinen Mitarbeitern, wer nimmt denn mal die Susanne in den Arm? Plötzlich hatte ich eine ganze Traube von Mitarbeitern, die mich alle in den Arm genommen haben. Das hat mir so gut getan. Und ich habe gemerkt, ich muss kein einsamer Leitwolf sein, sondern ich darf Gefühle zulassen. Auch in der Anbetung dürfen wir Gefühle zulassen. Wir dürfen Jesus unseren Schmerz hinhalten, unsere Trauer, vielleicht auch die ungeweinten Tränen. Und Jesus möchte in unser Gefühlsleben hineinkommen und uns trösten. Das kann während der Anbetung passieren. Wir waren am Wochenende bei einer Vineyard-Leiter, also bei einem Leitertraining, und Reinhard Wedeleit hat uns eine Geschichte erzählt. Als kleiner Junge ist er mit ungefähr 5 Jahren ins Krankenhaus gekommen und Männer weinen ja nicht. Das wusste er. Und er war in der Gegenwart seiner Mutter ganz tapfer. Und seine Mutter hat ihm später erzählt, dass sie aus dem Zimmer gegangen ist und den Impuls hatte, nochmal zurückzukommen. Und dann fand sie ihn schluchzend in seinem Bett. Aber er konnte nicht vor anderen weinen. Denn Männer weinen ja nicht. Auch nicht mit 5 Jahren. Und sowas prägt. Und es ist dann schwer, Gefühle zuzulassen. Auch Gott gegenüber. Aber wir dürfen, wenn wir unseren Gott lieben, dürfen wir ihm auch mit unserem Gefühlsleben, mit unserer Seele lieben. David aus der Bibel, der konnte seinen Schmerz vor Gott ausdrücken. Der konnte Gefühle zeigen. Das lesen wir in den Psalmen. David liebte seinen Gott von ganzem Herzen und mit seinen ganzen Gefühlen. David konnte seine ganze Trauer vor Gott ausschütten. Aber auch genauso seine Freude. Der konnte vor der Bundeslade her tanzen, nur mit einem Lendenschutz begleitet. Und er konnte seine Leidenschaft gegenüber Gott zeigen. Der hatte seinen Gott lieb. Und ihm war es egal, was die Menschen über ihn gedacht haben. Das war ihm nicht peinlich, als König von Israel leicht bekleidet vor der Bundeslade herzutanzen. Das war ihm nicht peinlich, in seinen Psalmen seinen Schmerz und seine Tränen niederzuschreiben. David konnte als Mann, aber auch als König seinen Gefühlen Raum geben. Vor Gott und vor Menschen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Jetzt ist die Frage, wo sind wir während der Anbetungszeit mit unseren Gedanken? Denken wir über die Auswahl der Lieder nach oder über die musikalischen Qualitäten? Oder sind wir in Gedanken beim nächsten Termin oder bei der nächsten Woche? Oder ärgern wir uns gerade über jemanden oder irgendwas, während wir Gott anbeten? Vielleicht denken wir manchmal, dass die Lieder zu gefühlsbetont sind und irgendwie bekommt man dann keinen Zugang zur Anbetung. Aber der Heilige Geist kann uns diesen Zugang schenken. Neulich sagte einer von unseren Männern aus der Vineyard zu mir, ist komisch, obwohl ich ein Kerl bin, macht mir das nichts mehr aus, dass die Lieder so gefühlsbetont sind. Da hat sich was verändert. Und er hatte eine außergewöhnliche Gottesbegegnung. Das hatte sich verändert und der Heilige Geist hat ihm dieses Herz der Anbetung aufgeschlossen. Mein ältester Neffe ist zurzeit verliebt. Und verliebte Menschen sind ja wirklich nicht zurechnungsfähig. Wir haben zusammen Karten gespielt und er sollte die Punkte zusammenrechnen. Und er hat sich sowas von oft verrechnet und es war für mich wunderschön. Ich habe ihn gesehen mit seiner Freundin und ich habe ihn selten so durcheinander und selten so glücklich gesehen. Verliebt sein bewirkt sowas. Und es kann sein, dass wir, wenn unser Gefühlsleben sich da öffnet, Gefühle gegenüber Gott entwickeln, die wir gar nicht so kennen, die tatsächlich ganz tief gehen. Und das macht Christsein spannend. Und das ist nicht mehr Tradition. Das ist auch nicht mehr Routine, sondern das ist lebendiger Glaube. Und das ist dieses Abenteuer des Lebens, denn es bedeutet, Gott zu lieben mit allem, mit Haut und Haaren, mit allem, was ich bin und habe. Kommen wir zu dem zweiten Element des Gottesdienstes, nämlich zum Abendmahl. Und gerade das Abendmahl nimmt man manchmal so zu sich. Die Frage ist, wissen wir das immer, warum wir das tun? Und man sollte das nicht leichtfertig machen. Denn der Grund, warum wir das Abendmahl feiern, ist so kostbar. Im Abendmahl denken wir daran, dass Jesus in uns lebt, dass wir durch ihn ewiges Leben haben und, das ist sehr, sehr wichtig, dass er für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist. Und es gibt einen Bibeltext, der ist mir ganz neu kostbar geworden. Es steht in Johannes 6. Und dort spricht Jesus zu den Jüngern und er vergleicht sich mit einem Brot, das Leben bringt. Ich lese ab Vers 48. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. So aber ist es mit dem Brot, das vom Himmel herabkommt. Wenn jemand davon isst, wird er nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Jesus vergleicht sich selbst mit diesem Brot und wenn wir dieses Brot essen, nehmen wir damit Jesus in uns auf. Für die Juden war das eine schwierige Vorstellung. Und in dem Text heißt es dann weiter, da stritten sich die Juden und dachten und sagten, wie kann er uns sein Fleisch zu essen geben? Jesus sagte zu ihnen, Amen, ich sage euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Denn mein Fleisch ist wahrhaft eine Speise und mein Blut ist wahrhaft ein Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich durch den Vater lebe, so wird jeder, der mich isst, durch mich leben. Dies ist das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Es ist nicht wie das Brot, das die Väter gegessen haben. Sie sind gestorben. Wer aber dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Jesus gibt sich selbst hin, seinen eigenen Leib und sein Blut. Und als Zeichen dieser Hingabe nehmen wir im Abendmahl Brot und Wein zu uns. Und das ist diese Verbundenheit, Jesus sagt, wenn du das tust, lebe ich in dir und du bist in mir. Wenn du dieses Abendmahl einnimmst, bekennst du damit, dass Christus in dir lebt. Und das ist nicht nur das Einzige, sondern er sagt auch, wenn wir das annehmen für uns, dann haben wir ewiges Leben und er wird uns auferwecken am jüngsten Tag. Wenn du Jesus in dir aufgenommen hast, wenn er in dir lebt und du seinen Tod am Kreuz für deine Schuld anerkennst, dann wirst du ewig leben. Und das ist der Moment, wo der Tod seine Macht verloren hat. Du wirst zwar irgendwann sterben, aber du wirst trotzdem ewig leben. Und daran erinnern wir uns, wenn wir dieses Abendmahl einnehmen. Und Jesus hat mit den Jüngern, kurz bevor er sich hat ausliefern lassen und bevor er am Kreuz gestorben ist, hat er dieses Mahl zum Gedächtnis genommen. Das können wir nachlesen in Matthäus 26, ab Vers 26. Da steht, während des Mahls nahm Jesus das Brot, sprach den Lobpreis, dann brach er das Brot, reichte es seinen Jüngern und sagte, nehmt und esst, das ist mein Leib. Dann nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte, trinkt alle daraus. Das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Im Abendmahl bekennen wir Jesus unsere Schuld und wir nehmen seine Vergebung an. Er ist für unsere Schuld am Kreuz gestorben und er hat seinen Leib dahingegeben, er hat sein Blut vergossen. Deswegen sollten wir das Abendmahl nicht leichtfertig einnehmen, weil es hat ihn das Leben gekostet. Und immer dann, wenn wir schuldig werden, geraten wir in den Einflussbereich des Teufels. Und in dem Moment hat der Teufel ein Anrecht darauf, uns Schaden zuzufügen. Aber aus diesem Einflussbereich des Teufels reißt uns Jesus raus, indem er für unsere Schuld am Kreuz stirbt und uns Vergebung zuspricht. Das ist gewaltig. Und Jesus sagt mal in einer Bibelstelle, dass er gekommen ist, um die Werke des Teufels zu zerstören. Im Abendmahl liegt also eine ganz besondere Kraft. Und ich kenne Menschen, die im Abendmahl auf ganz besondere Weise innere Heilung erlebt haben. Und so eine Gottesbegegnung im Abendmahl kann unser ganzes Leben verändern. Und sie kann unseren Glauben neu lebendig machen. Und es ist so unendlich viel mehr als nur eine Tradition oder ein paar Formeln. Und es ist nicht nur ein bisschen Brot und ein bisschen Traubensaft, sondern das Abendmahl hat Kraft, wenn wir es ganz bewusst einnehmen. Vor einigen Jahren habe ich etwas Schwieriges erlebt. Ich bin im Wald spazieren gegangen, oben am Haarener Kreuz. Ich habe dabei Lobpreis gehört und ich habe an nichts Böses gedacht. Und plötzlich stehen da schreiende Menschen vor mir und ich schaue um die Ecke und dann steht da ein Mann, der sich mit Benzin übergossen hat und brennt. Und rundherum waren Flammen, es war Wald und wir haben ganz schnell die Feuerwehr gerufen und auch Notarzt. Und es war mittlerweile auch für uns lebensgefährlich. Der Mann hat das nicht überlebt. Und ich hatte in der Nacht immer wieder Bilder von diesem verkohlten Leichnam. Und ich bin dann in die Seelsorge gegangen. Das war bei Birgit und wir haben zusammen gebetet. Und dann hatte Birgit den Impuls, dass wir zusammen das Abendmahl einnehmen könnten. Und im Abendmahl sind bei mir zwei Sachen passiert. Ich habe diesen sterbenden Mann anschauen können und ich hatte plötzlich eine Liebe und eine Barmherzigkeit für ihn, die übernatürlich waren. Ich habe gemerkt, dass dieser Mann gescheitert war, dass er einfach nicht mehr konnte. Und ich habe dieses Erbarmen gespürt, das Jesus für ihn hat. Und dann hatte ich eine Vision. Ich habe tatsächlich Jesus gesehen, wie er in die Grabeshöhlen unter der Erde geht, mit einer Laterne in der Hand und den Toten das Evangelium predigt. Und dann sagte Birgit, es gibt tatsächlich eine Bibelstelle dazu und die haben wir dann auch gefunden. In 1. Petrus 4, Vers 6, da steht: Deshalb wurde die Botschaft sogar den Verstorbenen gepredigt, damit sie, obwohl ihr Körper mit dem Tod bestraft wurde, trotzdem im Geist ewiges Leben haben können. Das ist eine sehr geheimnisvolle Bibelstelle. Ich finde sie auch nicht so leicht zu deuten, aber es gibt eine Ahnung davon, dass es mehr zwischen und Himmel gibt, als wir vielleicht erfassen können. Aber dieses Erlebnis im Abendmahl hat bei mir Heilung bewirkt. Ich hatte nie wieder bis zum heutigen Tag diese verstörenden Bilder vor Augen. Das war wie weg. Und die Begegnung mit Jesus im Abendmahl war so tief und so nachhaltig, dass es meine Seele geschützt hat. Und ich wünsche mir sehr, dass wir die Kraft der Anbetung und die Kraft des Abendmahls in unserem Leben ganz neu erfahren. Und dass unsere Gottesbeziehung eine ganz neue Qualität bekommt. Gestern hatten wir Bibeltraining und es ging dabei um eine Begegnung mit Gott im Allerheiligsten. Wenn wir uns aufmachen, unserem Gott in der Tiefe zu begegnen, dann müssen wir mit Widerstand rechnen. Weil der Feind wird alles daran setzen, um eine tiefe Gottesbegegnung zu stören. Vielleicht versucht er uns einzureden, dass Anbetung nichts für uns ist und deshalb keine Gottesbegegnung möglich ist. Oder wir streiten uns plötzlich über das Abendmahlsverständnis. Das hat in der Vergangenheit für viel Unruhe in den Kirchen gesorgt. Der Feind wird mit allen Mitteln versuchen, uns von Gottes Gegenwart abzuhalten. Das müssen wir wissen. Da müssen wir wachsam sein. Und deshalb ist es gut, wenn wir uns bewusst unter den Schutz Gottes stellen und auch nicht zurückweichen, wenn Gegenwind kommt. Der Arthur hat das so erklärt gestern: Einen geistlichen Durchbruch kann man mit einem Flugzeug vergleichen. Das Flugzeug hebt vom Boden ab und dann muss es durch die Wolkendecke durch. Und manchmal sind da Turbulenzen innerhalb dieser Wolkendecke. Das sind die Störfeuer des Feindes. Aber wenn wir durch diese Wolkendecke durchbrechen, dann kommen wir auf eine Höhe, wo nur noch blauer Himmel ist. Und dort oben, über den Wolken, ist es ganz ruhig. Und in der Gegenwart Gottes und in der Anbetung und im Abendmahl kann es einen Punkt geben, an dem alles in uns ruhig wird. In dem wir ganz selbst vergessen und ganz entspannt sein können. Es fühlt sich sehr gut an, in Gottes Gegenwart zu sein. Und ich bete dafür, dass wir in der kommenden Zeit unserem Gott ganz neu in der Anbetung und dem Abendmahl begegnen. Dass wir uns nicht von Turbulenzen abhalten lassen und durch die Wolkendecke durchbrechen, bis nur noch blauer Himmel da ist und bis wir die Wolkendecke hinter uns gelassen haben. Christsein jenseits aller Traditionen und aller Gewohnheiten ist nicht langweilig. Es ist immer wieder ein Abenteuer. Es ist auch immer wieder eine Herausforderung. Und ich bete dafür, dass wir ganz neue Erfahrungen mit unserem Gott machen, die uns überraschen und die uns geistlich wachsen lassen. Wir werden jetzt nochmal ein Lied haben, wo wir tatsächlich wieder Gott anbeten und wo wir all das, was uns beschäftigt, ihm bringen können. Ob es Freude ist, ob es Schmerz ist, dass wir in dieser Anbetung eine Antwort geben können auf das, wo Gott im Moment an uns arbeitet oder zu uns spricht. Und danach werden wir auch das Abendmahl einnehmen. Bitte ich jetzt die Band noch mal nach vorne.